Willkommen auf Crime Time. Unser Erkennungsintro stammt von Gregor Lurm und heißt Born Web. Music inspired by Robert Ludlums Book. Heute mit einem Bacchus Borg Krimi-Auszug von Elke Schwab aus Tödliche Besessenheit. Eine Serie ritueller Morde in Saarbrücken und Umgebung gibt den Polizeibeamten Lukas Bacchus und Theo Borg Rätsel auf. Wer steckt hinter den abscheulichen Verbrechen? Der Mörder arbeitet exakt nach mittelalterlichen Ritualen, als sei der Henker von Paris zurückgekehrt. Er ist den Ermittlern immer einen Schritt voraus. In rasantem Tempo schildert Tödliche Besessenheit einen Höllentrip durch menschliche Abgründe, in einer gelungenen Mischung aus spannender Mörderjagd und leidenschaftlicher Liebesaffäre. Tödliche Besessenheit von Elke Schwab. Der barbarischen Rohheit des Vierteilens fielen vor allem Verräter und Attentäter zum Opfer, wie Robert-François Damien, ein Mann mit Adlernase, sehr tief liegenden Augen und krausen Haaren. Er hatte 1757 ein Attentat auf Ludwig XV. Unternommen. In einem Musterprozess wurde er zum Tode durch Vierteilung seines Körpers nach vorher durchzuführenden Folterungen verurteilt. Er sei am ganzen Körper mit glühenden Zangen zu reißen. Anschließend seien geschmolzenes Blei, siedendes Öl und brennendes Pechharz, Wachs und geschmolzener Schwefel in seine Wunden zu gießen. Schließlich sollten 4 Pferde den Körper des Malträtierten zerreißen, Glieder und Rumpf seien anschließend zu verbrennen und ihre Asche in alle 4 Winde zu zerstreuen. Sein Plan erfüllte ihn mit großer Zuversicht und Freude. Inzwischen war es ihm gelungen, anstatt der 4 Pferde eine andere Konstruktion zu erfinden, die ihre Verrichtung zuverlässiger ausübte. Der Gedanke, 4 Rösser für eine Exekution anzuspannen, hatte ihm nicht behagt. Das machte die Vollendung seines Werkes von niederen Lebewesen abhängig. Und wie schon in der Geschichte festgestellt, garantierten solche Methoden nur selten den Erfolg. Der zum Tode Verurteilte war ihm erst einmal entkommen, ein unverzeihliches Vergehen. Aber seine unübertreffliche Intelligenz hatte ihn nach Fertigstellung der Maschine, die das Vierteilen vollziehen sollte, restlos überzeugt. Er war ein Genie. Niemand konnte ihm das Wasser reichen, er war zu schlau. Der Frevler, für den er diese Kostbarkeit aufgehoben hatte, war jede Minute wert, die er mit Arbeit und Schweiß in diese Entwicklung gesteckt hatte. Er durfte keinen einfachen Tod sterben, schließlich hatte er sich des Verrats schuldig gemacht. Er hatte versucht, seiner gerechten Strafe zu entgehen. Aber niemand durfte sich seinem Meister entziehen. Das war die schlimmste Freveltat, die der höchsten und grausamsten Strafe bedurfte. Zu allen Zeiten hat es den Menschen Lust bereitet, das Blut von seinesgleichen zu vergießen, und um seine Lust zu stillen, hat er diese Leidenschaft bald unter dem Schleier der Gerechtigkeit, bald unter dem der Religion versteckt. Aber der Untergrund, das Ziel, war zweifellos stets das erstaunliche Vergnügen, das er dabei empfand. Die Vorstellung, wie der Delinquent an den Strängen litt und um Gnade winselte, ließ sein Herz vor Freude höher schlagen. Lange sollte er leiden, bevor der Tod ihn erlöste. Nur so kam ihm der volle Genuss des Rituals zugute. Kapitel 1. Miriam stand am Fenster und schaute hinaus auf die herrliche Blumenpracht in ihrem Garten. Alles blühte, was sie im Frühling angepflanzt hatte. Ihre Bourbon Queen, eine Strauchrose in hellem Rosa, bildete einen schönen Blickfang. Als sie eingepflanzt wurde, bestand sie nur aus nackten Ästen. Nie hätte Miriam erahnt, wie schön sie werden konnte. Ein Meer rosaroter Blüten mit einem betörenden Duft. Der Rhododendron blendete in kräftigem Pink, Magnolien schimmerten in Blutrot, der Hibiskus in Lila. Ihre Arbeit trug Früchte, Früchte, die ihr Herz höher schlagen lassen sollten. Aber sie konnte sich nicht wirklich an der Schönheit ihres Werks erfreuen. Ihr Mann stand neben ihr, bewunderte ebenfalls die bunte Farbenpracht. Aber sein Gesicht blieb skeptisch. Sie hatten alles, was sie wollten. Ein Häuschen am Stadtrand, einen Garten, nette Nachbarn. Doch ihr Glück war überschattet. Ihr Leben ein einziger Trümmerhaufen.
»Wie konnte es nur so weit kommen?« grübelte er. »Wie bist du auf den Gedanken gekommen, das Problem allein lösen zu können?«
Während er sprach, zuckte sein rechtes Auge. Eine Eigenschaft, die erst in den letzten Wochen aufgetreten war. Miriam schaute weiter auf das Blumenmeer und blieb still. Der Vorwurf in seiner Stimme schmerzte, aber das Verständnis, das er ihr entgegenbrachte, noch viel mehr.
»Wie konntest du dich zu einer solchen Sache hinreißen lassen?«
murmelte er, während er sich nervös an den Ellenbogen kratzte.
»War das Haus wirklich so wichtig?«
Ihr Blick schweifte vom Garten hinüber zu ihrem Mann. Er war groß und sportlich gebaut, hatte ein markantes Gesicht, blondes, lockiges Haar, blaue Augen und einen dunklen Teint. Ein Mann, der durch sein glänzendes Äußeres auffiel. Doch nun war sein Gesicht von Sorgen gezeichnet, seine Ellenbogen wundgekratzt und sein rechtes Auge zuckte unablässig. Miriam gab sich allein die Schuld an seinen Zustand. Sie hatte ihm all seine Illusionen genommen, mit einem einzigen Satz. Sie hatte gestanden, mit einem anderen Mann ins Bett gegangen zu sein, in der Hoffnung, damit ihre finanzielle Notlage überwinden zu können. Schwermütig setzte Georg Hammer sich. Der Brief lag immer noch auf dem Küchentisch. Beide hatten das Foto kaum gesehen. Da ahnten sie schon, welche Ausmaße Miriams Fehltritt angenommen hatte. Dieses zeitliche Zusammentreffen unterstrich das Groteske ihrer Situation. Just in dem Augenblick, als Miriam ihr Geständnis abgelegt hatte, kam dieser Brief, der alles nur noch schlimmer machte.
»Ich hätte dich besser kennen müssen. Ich hätte wissen müssen, was du tust«,
tadelte Georg sich selbst. »Leider habe ich mich selbst nicht genug gekannt, um zu erahnen, wie weit ich gehen würde«, bemerkte Miriam reumütig. »Ich wollte uns retten und habe uns nur noch tiefer ins Elend gestürzt. Jetzt hat er uns endgültig in der Hand. Das wollte ich bestimmt nicht.«
»Ja, jetzt wird es niemals enden. Er kann mit uns machen, was er will. Es sei denn, wir tun etwas dagegen«,
bestätigte Georg. »Was können wir schon tun? Wir sind machtlos.« Miriam setzte sich neben ihren Mann und nahm sanft seine Hände in ihre, um ihn daran zu hindern, sich weiter an den Ellenbogen zu kratzen.
»Das stimmt nicht ganz. Ich bin am Ende, habe nichts mehr zu verlieren. Aber glaub mir, ich werde eine Lösung finden.«
Wütend schlug Lukas Backus mit der geballten Faust gegen den Kaffeeautomaten. Er fluchte wie ein altes Waschweib.
»Scheiß Technik, wenn man was braucht, klappt's nicht. Wie komme ich jetzt zu meinem Koffeinschub?«
Plötzlich stieg ihm angenehmer Kaffeeduft in die Nase. Fragend schaute er sich um. Neben ihm stand sein Kollege Theo Borg, in seiner Hand eine dampfende Tasse.
»Probier's mal damit.«
»Danke«,
murmelte Lukas, nahm den Kaffee und verschwand. Im gleichen Augenblick hörte er, wie Theo an dem von ihm ergebnislos traktierten Automaten einen Knopf drückte und geräuschvoll eine Tasse volllaufen ließ, die er aus dem unteren Fach herauszog. Kopfschüttelnd klemmte sich Lukas hinter seinen Monitor und versuchte nicht darüber nachzudenken, weshalb sich die Technik ausgerechnet gegen ihn verschworen hatte. Seine Laune war ohnehin schlecht genug. Er warf einen Blick durch den Raum. Das Büro glich einer Schaltzentrale der NASA. Das hektische Treiben, die Kakophonie der verschiedenen Rechner, nicht zu vergessen die ständig sirrende Klimaanlage. Die Tische der Kollegen standen parallel aufgereiht, wie in einem Schulzimmer, alle mit Blick auf einen überdimensional großen Flatscreen, die neueste Errungenschaft der Hausspitze.
»Was für eine Laus ist dir denn heute über die Leber gelaufen?«,
fragte Theo.
»Marianne hat schon wieder damit angefangen, dass sie Kinder haben will«,
erklärte Lukas nach einem kurzen Moment nachdenklichen Zögerns. Theo zog seine Stirn in Falten, schaute mit kritischem Blick zu seinem Kollegen und Freund herüber, der sich seine rotblonden Locken mit beiden Händen zerzauste.
»Was ist daran so schlimm? Ihr seid 4 Jahre verheiratet, da kann man schon mal an Kinder denken.« »Du musst mich gerade in Sachen Familienplanung beraten«,
entgegnete Lukas gereizt.
»Du hast zwar ständig neue Bettgefährtinnen, aber nicht die geringste Ahnung, was es heißt, als Bulle, der keine geregelten Arbeitszeiten kennt, ein Familienleben zu führen. Eine Frau allein ist schon anstrengend genug.« »Dann hättest du nicht heiraten sollen.« »Danke für den Tipp. Aber ich liebe Marianne nun mal, egal wie nervig sie manchmal ist. Doch ein Kind halse ich mir nicht auf.« »Marianne ist immerhin schon 32, sie kann nicht mehr ewig warten. Hast du dir das auch schon mal überlegt?«
»Ich weiß, wie alt sie ist. Aber ich will jetzt kein Kind und in 5 Jahren auch nicht. Thema erledigt. Basta!«
Die Tür zum Büro des Abteilungsleiters wurde aufgerissen. Josefa Kleinert, die Sekretärin, kam mit hoch erhobenem Haupt herausspaziert. Eine Haltung, mit der sie glaubte, ihre Körpergröße von nur 1,48 Meter überspielen zu können. Sie trug wie immer ein graues, einfaches Kleid und Stöckelschuhe, die halsbrecherisch aussahen. Ihre graumelierten Haare hatte sie wie üblich streng zu einem konservativen Knoten zurückgebunden.
»Ach du lieber Gott, die Kleinert schon wieder«,
murrte Lukas in Theos Richtung. Die beiden wussten, wenn die kleine Frau derart gebieterisch auftrat, bedeutete das Arbeit.
»Der Chef lässt euch bitten.«
»Wir stehen untertänigst zu seinen Diensten.«
Theo erhob sich und salutierte. Im Gänsemarsch trotteten die beiden Polizeibeamten in das Büro des ersten Hauptkommissars. Hinter ihnen schloss Josefa Kleinert die Tür. Schlagartig waren alle Geräusche aus dem Großraumbüro verstummt. Eine bedrückende Stille machte sich breit. Der Dienststellenleiter saß mit einer Banane in der wurstigen Hand und einer Hornbrille auf dem halben Nasenrücken hinter seinem Schreibtisch und schaute seine Mitarbeiter an, als wollten die ihm seine Banane abnehmen.
»Guten Morgen, Chef«,
erwiderten Lukas und Theo wie aus einem Mund seinen knappen Gruß. Vendalinus Einsbacher wehrte erwartungsgemäß ab.
»Sie wissen, dass ich sowas nicht hören will. Das klingt nach Hierarchie, und die gibt es nicht auf Behörden wie unserer«,
ließ Einsbacher seinen Standardspruch ab.
»Und schauen Sie nicht so gierig auf meine Banane, ich mache Diät«,
fügte er grimmig hinzu. Sein Gesicht leuchtete rot. Sein wulstiger Hals hing aus seinem viel zu eng geknöpften Kragen, und wie fast immer lief ihm von den Schläfen in Strömen der Schweiß herunter.
»Eine gute Entscheidung«,
kommentierte Theo, wofür er einen besonders bösen Blick erntete. Einsbacher bat die beiden, Platz zu nehmen. In aller Ruhe aß der korpulente Mann seine Banane auf und warf die Schale in einen Abfalleimer, bevor er sich seinen Mitarbeitern widmete. Gespannt warteten Lukas und Theo darauf, was nun kommen würde. Juliane saß auf dem schinsbezogenen Sofa, dessen Muster sie vor einiger Zeit selbst ausgesucht hatte. Sie spürte, wie die pastellfarbenen Blumen abermals begannen, sich in ihr Gemüt zu schleichen. Sie bohrten sich regelrecht in ihre Seele, brannten dort ihre Abdrücke hinein. Auch wenn Juliane die Augen schloss, sah sie ständig dieses Muster. Verzweifelt richtete sie den Blick zum Fenster. Die Sonne knallte unbarmherzig hinein, aber das Blumenmuster blieb vor ihrem inneren Auge. Irritiert überlegte sie, weshalb sie sich ein derart aufdringliches Muster ausgesucht hatte. War ihre Stimmung damals bunter und fröhlicher gewesen? Heute sah sie nur noch schwarz. Wenn sie ihr Haus noch einmal einrichten müsste, wäre die gesamte Einrichtung schwarz. Der Schlüssel in der Haustür drehte sich. Überrascht schaute sie auf die Uhr. Es war erst 9:30. Um diese Zeit kam die Hauswirtschafterin noch nicht vom Einkaufen zurück. Also konnte es nur ihr Mann sein. Verwirrt schaute sie zur Wohnzimmertür. Da trat Udo auch schon ein. Seine stechend blauen Augen blieben auf ihrem Gesicht haften.
»Ich weiß nicht, was du erwartest, aber ich glaube, ich werde dich enttäuschen. Ich habe meine Meinung nämlich nicht geändert«,
bemerkte er anstelle eines Grußes. »Wir werden ja sehen, wer hier wen enttäuscht«, erwiderte Juliane trotzig. Sie spürte, wie ihr Kampfgeist erwachte.
»Ich vergaß, auf wen ich mich eingelassen habe.«
»Was machst du um diese Zeit hier?« überging sie seine boshafte Bemerkung.
»Das geht dich nichts an.«
Mit diesen Worten eilte er durch das Wohnzimmer und zerrte hastig an seiner Krawatte.
»Ich ziehe mich nur um und fahre zurück zur Arbeit. Sorge bitte dafür, dass der Anzug in die Reinigung kommt und die übrigen Sachen sofort gewaschen werden.«
Juliane wunderte sich über die Eile, in der die Kleidungsstücke gereinigt werden sollten, aber sie enthielt sich eines Kommentars. Nachdenklich schaute sie ihrem Mann nach, wie er mit eleganten Bewegungen auf die Treppe zueilte und, zwei Stufen auf einmal nehmend, in den ersten Stock sprintete. Sein Aussehen hatte sie schon immer fasziniert. Seine Figur und seine Ausstrahlung hatten im Laufe der Jahre nicht das geringste von ihrem Reiz eingebüßt. Aber sein Charakter hatte sich erst mit der Zeit offenbart. Er konnte nur dann charmant sein, wenn er etwas brauchte. Dann jedoch war er absolut unwiderstehlich. Seine ständige Gier nach immer neuen Perversionen machte ihn einerseits interessant, andererseits flößte sie Juliane aber auch Furcht ein. Niemals war etwas bei ihm wie am Tag zuvor. Nie konnte man sich auf eine seiner Gewohnheiten einstellen. Sein ganzes Leben war unstet. Auch deshalb hatte Juliane sich angewöhnt, regelmäßig selbst für Überraschungen zu sorgen.
»Es handelt sich um einen Selbstmord«,
erklärte Allensbacher seinen Mitarbeitern.
»Einen zweifelhaften Selbstmord.«
»Was ist ein zweifelhafter Selbstmord?« fragte Lukas irritiert und fügte ironisch hinzu. »Hat er sich aus 10 Metern Entfernung erschossen?«
Theo stimmte in sein Lachen ein, aber ihr Chef fand die Bemerkung überhaupt nicht komisch. Böse fauchte er:
»Bacchus, wenn Sie so weitermachen, versetze ich Sie in den Innendienst.«
»Und Sie machen dann meine Arbeit?« fragte
Lukas schnippisch und konnte ein breites Grinsen nicht unterdrücken.
»Das will ich sehen.«
Die Schweißperlen des Vorgesetzten wurden immer größer.
»Sie werden noch sehen, was mit Ihnen passiert«,
drohte der Chef. Aber die beiden Kommissare hörten nicht auf zu lachen. Es dauerte eine geraume Weile, bis sie sich beruhigt hatten. Josefa Kleinert betrat das Zimmer und verkündete:
»Herr Allensbacher, Kriminalrat Ehrling ist am Telefon und möchte sofort mit Ihnen sprechen.«
Allensbacher nahm den Hörer vom aufleuchtenden Telefon und meldete sich mit einer Stimme, die vor Unterwürfigkeit nur so troff.
»Ja, Herr Ehrling, selbstverständlich, Herr Ehrling, am Wochenende?«
Dabei tat er so, als schaute er in einem Terminkalender nach, der gar nicht existierte.
»Sicher, da habe ich Zeit für Sie, kein Problem, ich bringe den Dünger selbst mit.«
Als er das Gespräch beendet hatte, blickte Allensbacher in zwei noch immer grinsende Gesichter.
»Wenn Sie weiter so dämlich lachen, kommen Sie beide zur Streife und dürfen Knöllchen verteilen.« »Solange wir keinen Dünger für den Kriminalrat schleppen müssen, ist uns alles recht«,
gab Lukas zurück, der wie immer seinen Mund nicht halten konnte. Allensbacher bemühte sich, die Bemerkung zu überhören, was ihm sichtlich schwer fiel. Mit einem Taschentuch wischte er sich den Schweiß aus dem Gesicht.
»Also, wir haben einen zweifelhaften Selbstmord.«
»Das wissen wir bereits.
Halten Sie endlich die Klappe.«
»Sehr wohl, Chef.«
Der Kopf des Dicken wurde immer roter, doch er bemühte sich um Beherrschung. Bacchus und Borg zählten zu den besten Ermittlern in seiner Abteilung, die zudem noch hoffnungslos unterbesetzt war. Deshalb war er auf sie angewiesen. Also schluckte er die Aufsässigkeit und fuhr mit seinen Erläuterungen fort.
»Es handelt sich um eine junge Frau namens Franzi Walz, 27 Jahre alt, verheiratet. Sie hat sich aus dem Fenster im 12. Stock gestürzt.« »Und was ist daran zweifelhaft?« fragte
Theo.
Sie hatte vor dem Selbstmord vermutlich Ecstasy in hoher Dosis genommen und daraufhin viel geredet, besser gesagt geschrien. Ein Nachbar sagte, er habe gehört, du Schwein, dich mache ich fertig, du kriegst mich nicht, oder so ähnlich. Und das halten Sie für zweifelhaft?
Gab sich Theo weiterhin skeptisch.
Ja, niemand bringt sich um, nachdem er gesagt hat, du kriegst mich nicht,
beharrte Allensbacher leicht brüskiert.
Das kann man auch anders sehen. Vielleicht wollte jemand etwas von ihr, was sie ihm nicht geben wollte, und durch ihren Freitod bekommt er es nun auch nicht mehr.
Verwirrt schaute Allensbacher zu Theo hinüber. Man sah ihm an, dass er über diese Theorie erst einmal nachdenken musste.
Stimmt,
gab er schließlich zu.
Überprüfen Sie beide Möglichkeiten.
Damit war für ihn die Sache erledigt.
Dürfen wir vielleicht auch erfahren, wo sich diese Franzi Walz aus dem Fenster gestürzt hat? Wir sind ja gut, aber Hellseher sind wir noch nicht,
fragte Lukas nach.
Stimmt.
Allensbacher kratzte sich an der Stirn und griff dann zu einem Zettel auf seinen Schreibtisch.
Hier habe ich alles aufgeschrieben.
Lukas und Theo eilten die Treppe hinunter in den Polizeihof, wo der neue Dienstwagen für sie bereitstand. Als Lukas den silbermetallig blinkenden Mercedes sah, rief er,
»Ich fahre!« »So ein Mist jetzt, war ich zu langsam!«
nölte Theo, als er den Wagen bemerkte.
»Seit wann haben wir solche Dienstfahrzeuge?« »Seit ich die letzte Kiste zu Schrott gefahren habe,« erwiderte Lukas frech grinsend. »Du kostest den Staat mehr Geld, als du einbringst, hast du dir das schon mal überlegt?« »Du bist nur sauer, weil ich schneller war und jetzt fahren darf, also spar dir deine Kommentare.«
Lukas schwang sich hinter das Steuer und startete den Motor, der leise summend zum Leben erwachte.
»Ist das ein Luxus, echter Komfort und sowas bei der Polizei?«
Theo schnallte sich an und tat so, als würde ihn das alles nicht sonderlich interessieren.
»Warum bist du nur so schlecht gelaunt?« spottete Lukas fröhlich weiter. »Weil ich deinen Fahrstil nicht abkann, egal was für ein Auto wir haben. Du schaffst es garantiert, die Fahrt in einen Mercedes genauso unerträglich zu machen wie in einer Ente. Fahre ich dir zu schnell? Unter anderem. Wenn Marianne im Auto sitzt, darf ich kaum Gas geben. Schon nörgelt sie. Deshalb nutze ich jede Gelegenheit, in der mir niemand in den Ohren liegt. Rede nicht ständig so schlecht über Marianne,«
tadelte Theo seinen Freund.
»Ich finde sie toll. Sie kann prima kochen. Das ist für dich wichtig, was? Du läufst ja immer mit leerem Magen durch die Welt.« »Das ist nicht wahr,«
wehrte Theo schwach ab, aber im Grunde genommen hatte Lukas recht.
»Und doch ist es wahr. Deine Bettgespielinnen wissen anscheinend nichts mit dem Herd anzufangen. Ich lasse sie gar nicht erst dorthin. Was soll ich noch mit ihnen anfangen, wenn sie sich die Finger verbrannt haben?«
Jetzt lachten beide wieder. Doris kam erschöpft nach Hause. Ihr Mann war zum Glück noch nicht da. Sie betrat ihre Eigentumswohnung, die in Saarbrückens ruhiger Höhenlage am Triller lag, genau dort, wo sie beide schon immer hatten leben wollen. Zitternd zog sie ihre hochhackigen Schuhe aus. Sie war nicht nur erschöpft, sie war verzweifelt. Was hatte sie nur getan? Wie konnten sie glauben, sie hätten ihr Ziel erreicht? Ihr Blick wanderte durch die luxuriöse Wohnung, die im 5. Stockwerk lag. Alles, was diese Räume schmückte, war teuer gewesen, sogar das Panoramafenster, das einen herrlichen Blick über die Stadt freigab, hatte seinen Preis gefordert. Aber das schien es wert gewesen zu sein. Sie wollten nur noch genießen. Doch dann war alles anders gekommen. Geschwind zog sie sich aus und lief zur Dusche. Sie wollte ihrem Mann nicht in dieser Verfassung gegenübertreten, wenn er nach einer zusätzlichen Schicht heimkehrte. Kaum stand sie unter dem angenehmen Wasserstrahl, wurde die Tür aufgesperrt. Sie drehte den Wasserhahn ab und trat aus der Duschkabine heraus. Günther sah erschöpft aus, dabei musste er in wenigen Stunden zu seiner zweiten Arbeitsstelle. Das war der Preis, den sie für diese Wohnung zahlen mussten. Aber das Geld reichte immer noch nicht. Sie hatten sich hoffnungslos verkalkuliert.
»Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr lange«, stöhnte Günther und ließ sich auf sein Bett fallen.
Erst jetzt bemerkte er, dass Doris Seite unbenutzt war. Hellwach drehte er sich um und schaute sie fragend an. In ein Handtuch gehüllt stand sie vor dem Bett, ihr Gesicht färbte sich dunkelrot. Schuldbewusst wich sie seinen Blick aus. Sie brauchte nichts zu erklären. Ihr Mann hatte bereits verstanden.
Aber warum? Wir hätten es auch so geschafft.
Eben nicht, gab Doris zerknirscht zurück und hielt ihm einen Brief unter die Nase. Er droht mit Zwangsversteigerung, da habe ich keine andere Lösung gesehen.
Und was hast du erreicht?
Günther hatte sichtlich große Mühe, seinen Groll zu unterdrücken. Zumindest einen Aufschub.
Und einen neuen Termin mit ihm?
Nein, ich werde nie wieder dorthin gehen.
Dieser Kerl ist doch tatsächlich in der Lage und nimmt mir alles, was ich habe, sogar meine Frau,
tobte er. Seine Müdigkeit war von einer Sekunde auf die andere verflogen.
Aber dem werde ich es zeigen. Bei mir hat sich dieses Schwein verrechnet. Pfeiffer hat mich unterschätzt.
Kapitel 2. Das Hochhaus war weiträumig mit grün-weißem Flatterband abgesperrt, vor dem sich zahlreiche Schaulustige drängten. Polizeiautos mit blinkendem Blaulicht, ein Krankenwagen, ein Feuerwehrwagen und eine Menge von Polizisten untermauerten den Eindruck, dass hier etwas von immenser Wichtigkeit vor sich ging. Nachdem Lukas und Theo sich durch die Menschenmasse hindurchgedrängt hatten, sahen sie, wie ein schwarzer Plastiksack weggetragen wurde.
»Der Mann mit dem Sack soll warten«, befahl Theo.
Die beiden Kommissare richteten ihre Blicke auf die daliegende Tote. Es war kein schöner Anblick. Der Kopf der jungen Frau war zertrümmert, vom Gesicht nichts mehr zu erkennen. Langes blondes Haar verteilte sich in der Blutlache. Der Körper der Toten wirkte unversehrt. Sie war bis auf einen knappen Slip und Nylonstrümpfe nackt. Blaue Flecken übersäten den Leib, besonders an den Innenseiten der Oberschenkel.
»Was glaubst du?« fragte Lukas leise.
»Vergewaltigung?«
»Könnte sein, oder Sadomaso-Sex. Wenn jemand auf Ecstasy ist, ist alles möglich,«
rätselte Theo, während er sich seine schwarzen Haare aus dem Gesicht strich.
»Na, ihr zwei degenerierten Schwachköpfe, habt ihr euch mal wieder tüchtig an einer Toten aufgegeilt?«
schallte es ihnen plötzlich in einer Lautstärke entgegen, dass jeder Umstehende es deutlich verstehen konnte. Entsetzt schauten sich die beiden Polizeibeamten um und sahen Berthold Böhme mit seinem dicken Bauch auf sie zugewatschelt kommen. Er sah aus wie immer. Seine Uniform war übersät mit Fettflecken. Seine Haare oder was davon übrig war, hingen strähnig aus seiner Kappe heraus. Und in seinem fast zahnlosen Mund steckte eine Pfeife, die niemals brannte.
Thank you.